Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Nimm die Straßenbahn mit der Endstation Sehnsucht. Dann umsteigen Richtung Friedhöfe und 6 Straßen weiter aussteigen an der Station Elysische Gefilde. So hat man Blanche Dubois den Weg zu ihrer Schwester Stella beschrieben und mit diesen Worten stellt sie sich im Stück Endstation Sehnsucht vor. Im berühmten und gefeierten Psychodrama von Tennessee Williams, das 1947 am Broadway in New York uraufgeführt wurde, geht es, wie auch in anderen Werken des Autors, um die brutalen Abgründe menschlicher Verhältnisse. Um den Überlebenskampf in einer Welt, die den oft schwachen und gequälten Charakteren Hoffnung und Würde verweigert. Blanche Dubois, empfindsam, feinsinnig und dem gesellschaftlichen Abstieg geweiht und ihr vermeintlich kraftstrotzender, eher derber Schwager Stanley Kowalski bilden im Stück Endstation Sehnsucht die Antipoden. Dazwischen erleben wir Stella. Ebenso wie ihre Schwester Blanche stammt sie aus einer wohlhabenden Südstaatenfamilie. Das elterliche Gut namens Belrève ist mittlerweile aber zwangsversteigert. Stella wohnt mit Stanley in einem heruntergekommenen Mietshaus in einer engen Zwei-Zimmer-Wohnung. Blanche, einst Lehrerin, hat aus vielerlei Gründen den Halt im Leben verloren und sucht Zuflucht bei der Schwester, doch deren Lebensumstände entsetzen sie. Unzählige Male gespielt und auch prominent verfilmt wurde Endstation Sehnsucht. In Heilbronn kommt das Stück nun in der Regie von Elias Perrich auf die Bühne im Großen Haus. In dieser Folge der Hörbühne erleben Sie erste Szenenausschnitte. Außerdem ein Interview mit dem Regisseur und mit Juliane Schwabe, der Darstellerin der Blanche, mit Sven-Marcel Voss als Stanley und Sophie Maria Schirible als Stella. Ich bin Katja Schlonski, seien Sie herzlich willkommen. Elias, du hast in den letzten Jahren etliche Inszenierungen in Heilbronn auf die Bühne gebracht und darunter waren auch komplexe Psychodramen wie Prima Facie oder Jarma. Würdest du sagen, dafür hast du ein spezielles Händchen?
Das müssen andere beurteilen, aber ich habe da sehr große Lust drauf. Ich mag es irgendwie, Schauspielern zuzugucken und in die Facetten und Tiefen der Psychologie zu gehen, ja.
Kritiker bezeichnen die Stücke von Tennessee Williams als Southern Gothic, also als Südstaaten-Gotik. Wie würdest du das sehr konkret übersetzen? Was macht speziell dieses Stück Endstation Sehnsucht aus?
Es gibt so eine unterschwellige Atmosphäre da drin, die hat etwas Morbides auch. Und ja, also ich kann mich noch erinnern, ich war mit 18 mal in dieser Gegend unterwegs und hatte so das Gefühl, das ist auch eine Landschaft drumherum oder so, die einen irgendwie in Bann zieht und gleichzeitig auch in einen Abgrund zieht. Also da ist irgendwie, hatte ich immer das Gefühl, der Tod auch irgendwie näher. Und es gibt ja da auch so einen Kult darum und so. Also das passt schon ganz gut dahin, dieses Stück, weil man so das Gefühl hat, diese Menschen verlieren sich auch manchmal in so einem morbiden Gefüge.
Ziemlich blasiert. Mit ein bisschen viel Dünkel erscheint uns Blanche am Beginn des Stücks. Die Begegnung mit dem proletarischen Macho-Schwager Stanley ist für sie ein Schock.
Sie müssen Stanley sein. Ich bin Blanche.
Stellas Schwester?
Ja.
Hi. Wo ist denn die Kleine?
Im Badezimmer.
Wusste gar nicht, dass Sie in die Gegend kommen.
Ich...
Woher kommen Sie, Blanche?
Oh, ich lebe in Laurel.
In Laurel? Ah, stimmt, in Laurel, klar. Nicht in meinem Territorium. Schnaps es schnell weg, wenn das Wetter heiß ist. Auch einen Schluck?
Nein, ich rühre sowas kaum an.
Ja, manche Menschen rühren sowas kaum an. Trotzdem rührt sowas oft Sie an. Die Klamotten kleben mir am Leib. Haben Sie was dagegen, wenn ich es mir bequem mache?
Nein, bitte, bitte.
Immer bequem, das ist mein Motto.
Das ist auch meins. Schwierig genug, immer frisch auszusehen. Ich habe mir nicht mal das Gesicht gewaschen oder auch nur die Nase gepudert und Sie sind schon da.
Man erkältet sich, wissen Sie? Wenn man mit feuchten Klamotten rumsitzt. Vor allem, wenn man hart trainiert hat. Wie beim Bowlen. Du bist Lehrerin, stimmt's?
Ja.
Was unterrichtest du denn, Blanche?
Englisch.
Ich war nie besonders gut in Englisch. Wie lange bleibst du?
Ich weiß noch nicht.
Willst du hier einziehen?
Würde ich gern. Falls es euch nicht zu viele Umstände macht.
Gut.
Reisen strengt mich sehr an.
Immer locker bleiben.
Was war das?
Katzen. Hey, Stella!
Ja, Stanley?
Du bist doch nicht einfach reingefallen, oder? Ah, ich fürchte, bei mir bist du an den unkultivierten Typ geraten. Stella hat mir viel von dir erzählt. Du warst mal verheiratet, stimmt's?
Ja, als ich sehr jung war.
Was ist passiert?
Er ist gestorben. Ich glaube, mir wird schlecht.
Was steckt wirklich hinter dieser Frau, hinter Blanche? Darüber habe ich mit Darstellerin Juliane Schwabe gesprochen.
Der zunächst geplante Titel für das Stück Endstation Sehnsucht von Tennessee Williams war ja The Moth, also der Nachtfalter. Das ist ein Symbol für die Hauptfigur Blanche Dubois, die du in der Heilbronner Inszenierung ja spielst. Kannst du dich damit identifizieren?
Ja, ich kann mich damit identifizieren. Sie sagt von sich selber, sie ist eine zarte Natur und zarte Naturen müssen glitzern und leuchten und sie müssen die Farben von Schmetterlingsflügeln tragen und sind zu zart eigentlich, um in der richtigen, in der rauen Welt zurechtzukommen. Und so sehe ich Blanche auch, dass sie, weil sie aufgrund ihrer Vergangenheit mit Schande, mit Schuld, mit dem Gefühl, nirgendwo zu Hause zu sein, nirgendwo hinzugehören, dieses Verlorensein, das Alterungsthema. Es sind so viele Dynamiken in dieser Figur, dass sie wie ein Nachtfalter aufblüht, wenn es um sie herum dunkel und still ist.
Ihre empfindliche Schönheit muss grelles Licht vermeiden, heißt es im Stück auch. Die Glühbirne bedeckt sie mit einem Papierschirm. Dieses Bild erzählt ganz viel über Blanche Dubois, genauso wie ihr Name im Grunde auch. Gibt es für diese empfindsame Frau wirklich keine andere Lösung als die Flucht aus der Gesellschaft?
Das ist eine gute Frage. Blanche sehnt sich sehr danach, irgendwo anzukommen. Ihre Worte sind in dem Stück, ich möchte Ruhe haben, Ruhe finden. Und dadurch, dass sie nicht weiß, wo sie zu Hause ist, sie hat niemanden mehr und sie spürt auch, dass die Welt von Stella auch nicht ihre Welt ist. Und somit ist das eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil sie keinen Ort mehr hat, an dem sie sein kann und auch keinen Ort, der ihre zarte Natur schützt, weil die Welt halt rau ist und grob und sie passt da nicht rein.
Dort, wo sie herkam, konnte sie nicht bleiben. Das Gut der Eltern zwangsversteigert. Der Ehemann entpuppte sich als schwul. Sie hat jede Menge Männergeschichten. Zuletzt verlor sie auch noch ihren Job als Lehrerin wegen einer Affäre mit einem 17-Jährigen. Als womöglich letzte Hoffnung nun die Zuflucht bei der Schwester. Wie ist der Blick des Regisseurs auf die Figur der Blanche?
Also wenn ich jetzt mal von der Figur Blanche ausgehe, dann ist das jemand, der sehr, sehr sensibel ist. Und man neigt dann manchmal dazu, oder gibt ja auch jetzt so Debatten darüber, ist irgendwie Hochsensibilität eine Krankheit oder eine ein Feature? Und es ist halt beides, ne? Also so, das gibt ja bestimmte Möglichkeiten, aber ist natürlich auch hochfragil und kann halt ganz furchtbar schiefgehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was einem nahe geht. Ich finde, der schafft das auch mit dem Text, also das erhoffe ich mir, einen für Menschen zu sensibilisieren, also da auch das mitzuempfinden, was die Figuren da durchmachen.
Es finden sich im Stück auch viele autobiografische Bezüge, angefangen mit seiner Schwester Rose, also Tennessee Williams Schwester, die ja psychisch krank war und von den Eltern einer Lobotomie ausgesetzt wurde. Ich glaube, das hat er nie verkraftet. Erkennt man da auch ein bisschen die Blanche Dubois?
Ja, also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so genau, was diese Schwester hatte. Ich kenne nur diese Geschichte, dass sie sozusagen abgeschoben wurde und dann irgendwann sogar lobotomiert. Das Ende des Stücks hat natürlich viel mit diesem Trauma von Williams zu tun, ne? Also sie wird ja am Ende auch in die Psychiatrie gebracht, dann ist dahingestellt, was da mit ihr passiert. Aber das ist natürlich ein schreckliches Ende. Insofern hat das natürlich sicher einen großen Einfluss. Und ich glaube dass also eigentlich an all diesen Figuren erkennt man auch Dinge aus Williams Biografie. Das ist bei ihm, glaube ich, immer so, ne? Da hat er halt die Menschen in ihrer Ganzheit und Tiefe erlebt.
Was er zeigt, ist menschliche Schwäche und Brutalität anhand dieser beiden Gegenpole, Blanche Dubois und Stanley. Sie eben als verarmte weiße Aristokratin und er als machohafter Mann aus einer polnischen Einwandererfamilie mit proletarischem Hintergrund, würde ich jetzt mal sagen. Hat er als Autor für beide Seiten Verständnis?
Ja, ich finde schon. Also eigentlich finde ich, es gibt keine Figur, die man nicht nachvollziehen kann oder nachempfinden kann. Ja, wie du sagtest, ne? Also er kommt halt aus einer proletarischeren Ecke, sie kommt aus einer ehemals reichen, aber komplett verarmten, gebildeteren Schicht und die clashen halt aufeinander. Aber eigentlich agieren beide aus total verständlichen Motiven heraus. Das heißt, es ist nicht so, dass jetzt er zum Beispiel einfach nur ein Macho-Arschloch ist oder so. Gar nicht. Der kämpft halt um seine Frau, dass sie sie nicht verliert. Und das macht eigentlich alle diese Figuren nachvollziehbar und macht auch den Schmerz aus, den dieses Stück macht, weil dadurch etwas auch unausweichlich ist. Und man kann nicht sagen, da verhält sich jetzt jemand schlecht oder so, sondern Menschen agieren, wie sie können und müssen aus ihrem Selbst.
Man spürt es sofort, dass sich da ein tiefgreifender Konflikt anbahnt, nachdem Blanche erlebt, dass Stanley trinkt und seine Frau Stella auch mal schlägt. Blanche will die Schwester von einer Trennung überzeugen. Und nachdem Stanley dieses Gespräch belauscht, ist die Feindschaft ausgemacht.
Stanley ist einfach nicht der Typ für Jasminduft, sagt Blanche über ihren Schwager. Was ist der Stanley für einer? Er wird als Macho beschrieben, als polnischer Einwanderer, der Amerika liebt und sich den Werten des Landes verschrieben hat. Aber er ist ja auch ein brutaler und vielleicht ein eher schlichter Typ.
Ja, also ich glaube, er ist sehr pragmatisch. Ist der Mann im Haus, da lässt er sich auch nichts sagen. Er ist kein Einwanderer, seine Eltern vielleicht, aber er ist in Amerika geboren und aufgewachsen.
Ja. Also vielleicht hätte ich sagen sollen, er kommt aus einer Einwandererfamilie.
Ja, das ist richtig. Das ist ihm sehr wichtig. Das kommt auch im Stück vor, dass er irgendwann auf diese Beleidigung, dass er immer Polacke genannt wird, gereizt reagiert und dann auch sagt, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren, ich bin Amerikaner. So. Ja, aber er führt ein schlichtes, aber glückliches Leben, denke ich, mit Stella.
Es haben berühmte Schauspieler wie Anthony Quinn, Marlon Brando oder auch Gustav Knuth diese Rolle gespielt. Ist das was, was dich beschäftigt hat oder vielleicht auch ein bisschen Einfluss nimmt?
Nein. Also ich wollte mir den Film angucken, den alten mit Marlon Brando und habe sehr schnell ausgemacht, weil ich mir dachte, nee, ich will keine Einflüsse von außen. Es hat mich schon geärgert, dass ich mir dachte, okay, es ist so 40er, 50er, 60er Jahre, da war so dieses Kaugummi-Kauen, dieser coole Typ war so in und ich dachte, ja, mit Kaugummi könnte ich das mal probieren. Und ich hatte danach die erste Szene, den ersten Auftritt von Marlon Brando's Stanley gesehen und er kaute Kaugummi und das hat mich schon geärgert, weil ich mir dachte, ja scheiße, jetzt kann ich es nicht mehr machen. Im Nachhinein gucke ich mir sowas dann gerne an, aber es gibt ja auch andere Stücke, die verfilmt sind oder wo das berühmte Leute gespielt haben, aber wenn ich es nicht schon kenne, dann versuche ich das immer mir nicht anzuschauen.
Das kann ich gut nachvollziehen. Auch mit Sophie Maria Scherible habe ich gesprochen, die als Stella so eine Art Katalysator für das Drama zwischen Blanche und Stanley ist. Wie steht sie dazwischen?
Naja, Stella versucht, glaube ich, einfach immer alles gut zu halten. Ich glaube, die hat einen wahnsinnigen oder macht sich selbst einen wahnsinnigen Druck, dass alle glücklich sind und alles gut läuft, was natürlich ziemlich schwierig ist in der Situation, weil sie beide total liebt. Und eigentlich nur will, dass es beiden gut geht.
Nimmt Stella die Probleme ihrer Schwester eigentlich in der vollen Tragweite wahr? Was meinst du, sie ist es ja am Ende auch, die im Grunde die Einweisung von Blanche in die Psychiatrie vorantreibt?
Ich glaube, dass Blanche schon immer sehr sensibel war, wird ja auch irgendwie erwähnt. Und ich glaube, wenn man mit jemandem zusammen aufwächst, der sehr sensibel ist, wo man schon zu Hause weiß, okay, da gab es immer mal wieder Sachen, wo man die Schwester in Schutz nehmen musste oder wo man halt selber einstecken musste, weil sie Probleme hatte und man auch versteht, dass das nicht irgendein Getue ist von ihr, sondern dass sie das wirklich auch spürt, dass sie da wirklich Schmerzen hat, wenn irgendein kleines Ding passiert, was man selbst vielleicht gar nicht so nachvollziehen kann. Ich glaube, in dem Sinne ist sie da sehr, weiß sie da sehr viel drüber und ist da auch sehr gut im Umgang damit.
Aber zum Schluss dann doch eher hilflos und voller Sorge, ne?
Klar, was soll man in so einer Situation schon machen, ja? Ich glaube, sie ist sehr davon überzeugt, dass das alles richtig ist, was sie da macht, sehr lange, bis sie es dann erlebt. wo man sich das alles immer schön ausmalt, so ja, und die braucht ja Hilfe und vielleicht ist das wirklich das Beste. Und dann steht auf einmal der Arzt vor der Tür und man merkt, oh Gott, was mache ich da eigentlich? Wie habe ich die da verraten?
Das muss für Sie eine schreckliche Erkenntnis sein, ne? Zum Schluss.
Ja, bestimmt. Ja, auf jeden Fall.
Ja, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen was vom Schluss verraten, aber viele werden dieses Stück ohnehin kennen und wissen, Blanche endet in der Psychiatrie. Warum das so ist, da gehe ich im Gespräch mit Juliane Schwabe noch mal ein bisschen zurück. Blanche Dubois wird vom Autor ja von Anfang an so ein bisschen als hysterisch beschrieben, als leicht hysterisch. Sie findet keinen Halt im Leben, wie du sagst, und sucht dann eben Zuflucht bei Schwester und Schwager. Das gute Leben, die Eltern hatten ein Anwesen, also waren wohlgestellt. Belle Rêve hieß das, schöner Traum. Das ist längst dahin und Blanche strandet eben auf dieser Suche nach Halt und Geborgenheit und landet schließlich in der Psychiatrie. Wie schwierig ist es für dich als Schauspielerin, in dieser Figur das Pathologische und das Menschliche ausgewogen zu zeigen?
Tennessee Williams schreibt, finde ich, diese Figur dermaßen reich an allen Aspekten, die diese Figur hat, dieses Kindliche, das Schöne, das Herzliche, das Belastete, das Traumatische, was sie auch erlebt hat, dass ich finde, dass sich der Bogen sehr gut erschließt. Es macht es mir sehr leicht, aufgrund eines gut geschriebenen Stückes in die Figur so einzutauchen, auch im Miteinander, im Mitspielen mit den Figuren, ihre Spirale nach unten weiter zu zeigen. Also sie ist ja nicht unbefangen, wenn wir sie zum ersten Mal auf der Bühne sehen. Sie hat ja einfach schon viel erlebt und sie kommt mit einem großen Paket schon auf die Bühne. Sie weiß nicht, wo sie hin kann. Und da fängt das Stück an. Und diese Verzweiflung, dass auch sie bei ihrer Schwester nicht mehr sein kann, weil es nicht passt, weil sie nicht gewünscht und erwünscht ist, treibt diese Spirale noch weiter voran. Und von daher ist es für mich eigentlich sehr, sehr leicht, das zu spielen, weil man sich gut darauf einlassen kann.
Sie ist ja vor allem nicht gewünscht oder nicht erwünscht von ihrem Schwager, von Stanley, der auch so eine Art Gegenpol zu ihr ist. Er ist ein Macho, er ist ein unangenehmer Typ, ist das, ein Kraftprotz, der sehr viel Wert auf Sex legt, der aber auch seine Frau schlägt. Was hat sie für ein Verhältnis zu ihm? Verachtet sie ihn?
Es ist ambivalent zwischen den beiden, was ich finde, die Dynamik sehr, sehr spannend macht. Es ist eine Anziehung da, von Anfang an, weil sie sich sehen und sich verstehen. Und aber gleichzeitig auch auf Stanleys Seite eine Angst davor, dass Blanche Stella wegschnappt, dass sie wieder an ihr altes Leben erinnern will, was Stella ja bewusst verlassen hat und sich auch gut eingelebt hat in diesem neuen Arbeitermilieu mit Stanley zusammen. Es ist eine unglaubliche Liebe, was Stanley und Stella verbindet. Finde ich ganz, ganz wichtig. Und Blanche grätscht da so rein, natürlich, weil sie ja auch nicht weiß, wohin. Und mit Stella als einzige lebende Verwandte einen Halt und einen Schutz sucht. Und das sieht Stanley und versteht es und will sie daraufhin zerstören.
Mr. Kowalski ist viel zu sehr beschäftigt damit, sich wie ein Schwein zu benehmen, als an was anderes denken zu können.
Du sagst es, Baby.
Deine Finger sind ekelhaft fertig. Geh dich waschen und helf mir dann den Tisch abräumen.
So räume ich den Tisch ab. Und du sprichst nie wieder so mit mir. Fettig, Schwein, Polacke, ordinär, ekelhaft. Das habe ich mir von dir und deiner Schwester lang genug anhören müssen. Was glaubt ihr beiden eigentlich, wer ihr seid? Ein Königinnenpaar?
Es wird laut, es wird brutal. Stanley versucht, sich durchzusetzen. Als letzter Strohhalm im Ringen um ein Quäntchen Glück in Blanches Leben taucht da dann auch noch Mitch auf, ein Kumpel von Stanley. Als dieser ihm aber die Vorgeschichte der Schwägerin verrät, platzt die sich anbahnende Beziehung. Warum macht er das? Einfach, um Blanche wirklich aus dem Haus zu kriegen?
Ja, also auf jeden Fall, um sie auch wegzukriegen. Aber das ist ja schon der Punkt, wo er sagt, nee, die will ich vernichten. Die will ich einfach kaputt machen, die Frau. Die versucht, mich hier kaputt zu machen. Das schafft sie nicht. Also das lasse ich nicht zu. Vorher mache ich sie kaputt. Und er sagt auch, Mitch ist mein bester Freund. Ne? Den will ich ja nicht in die Falle laufen lassen da. Also
du siehst es auch als Kampf.
Ja, absolut. Und für Stanley geht's ganz groß um Stella in der Hinsicht.
Ach ja, und was dann auch noch eine Rolle spielt?
Stella ist die Schwester und scheinbar sind die zwei die einzigen, die noch übrig sind. Und wenn das gut verkauft worden ist, dann gehört ja auch ein Teil davon der Stella. Und was der Stella gehört, gehört auch dem Stanley. Und da er nichts von diesem Geld sieht, denkt er natürlich, wird betrogen von ihr. Das ist die erste Auseinandersetzung. Aber wenn er dann mitbekommt, wie sie über ihn redet, ab dem Zeitpunkt ist wirklich klar, okay, die muss ich hier loswerden, die muss ich fertig machen.
Glaubst du, dass er diese Existenzangst, unter der Blanche ja leidet, nimmt er die überhaupt wahr?
Ich glaube, er nimmt vieles wahr, aber er nimmt es nicht für voll. Das ist ja der grundsätzliche Konflikt, den er mit ihr hat, dass er ihr permanent unterstellt, dass sie hier flunkert, dass sie den allen einen vorgaukelt. Und er kommt ja dann auch dahinter. Also er hat ja wirklich auch Leute, die das bezeugen können. Gerade sie kommt ja aus einem anderen Ort, aus Laurel. Und er hat mit vielen Leuten gesprochen und die kennen sie alle dort. Und von denen erfährt er halt, was für eine sie ist. So. Das Problem, was er dann hat, ist, dass Stella, dass sie nicht darauf anspringt, wenn er ihr das erzählt.
Über diese Liebe zwischen Stella und Stanley sollten wir vielleicht nochmal kurz sprechen. Also sie lieben sich offenbar. Worauf fußt diese Liebe?
Also ich glaube, bei denen hat ein ganz großer Teil auch damit zu tun, dass es körperlich, also sexuell bei denen ziemlich gut rund geht. Das wird auch öfter erwähnt. Und ich glaube, dass Stella in der Welt, in der sie aufgewachsen ist, auf dieser Plantage in Belrève, andere Männer kennengelernt hat. Und dann trifft sie Stanley und der ist halt einfach, der ist handfest, der ist praktisch, der ist nicht Etepetete, sondern der sieht die Welt, wie sie ist. Und ich glaube, das gefällt ihr. Und das Handgreifliche, ich glaube, das ist eine Ausnahmesituation in dem Moment, bei dem Pokerabend, wo er sie schlägt. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was wirklich oft passiert.
Über den Originaltitel des Stücks, nämlich A Streetcar Named Desire, möchte ich noch einmal mit Elias Perik sprechen. Der deutsche Titel, Endstation Sehnsucht, übersetzt dies nicht direkt. Wie siehst du das? Desire kann man ja eigentlich viel breiter fassen, ne?
Ja, das ist halt, ich habe da auch ewig drüber nachgedacht, wie wahrscheinlich alle, die damit zu tun haben. Es lässt sich halt einfach nicht übersetzen, weil Desire kann Sehnsucht sein und kann Begierde sein. Und es geht um beide Dinge in diesem Stück. Das lässt sich nicht genau einfangen. Ich finde, von allen Möglichkeiten, die ich kenne, diesen Titel zu übersetzen, ist trotzdem irgendwie die beste, weil was ja im Englischen nicht drin ist, aber im Deutschen dafür, diese Endstation hat auch schon eine Relevanz für das Stück, weil es ist die Endstation von Blanche.
Das Stück gehört zu den berühmtesten und auch erfolgreichsten Dramen des 20. Jahrhunderts, obwohl es auch als verkommen, als reißerisch oder schmutzig tituliert wurde. Oder war es vielleicht gerade deshalb auch so erfolgreich?
Ich glaube ja, und ich glaube, weil es sehr tief in die Seelen geht. Und das ist etwas, dem kann man sich ja nicht entziehen, davon lebt ja auch Theater. Natürlich war es damals auch ein Skandal, weil da Homosexualität benannt wird und es war ja dann noch sehr tabu. So, das ist natürlich heute nicht so, aber es hat einfach eine Wahnsinnsfaszination, finde ich, weil diese Figuren so reich sind. Das geht mir jetzt auch so, also auf jeder Probe entdeckt man noch völlig neue Tiefen dieser Figuren und so und ich glaube, das hört auch nicht auf.
Ist es für dich eigentlich ein typisch amerikanisches Stück? Also John Osborne hat gesagt, dieses Stück nicht kennen heißt die Welt nicht kennen, in der wir leben. Und diese Welt, das sind die amerikanischen Südstaaten. Es war ja für Tennessee Williams, obwohl er in Mississippi geboren ist, gefühlt seine Heimat.
Ja, also natürlich erzählt das was über Amerika, es erzählt auch was über amerikanische Träume. So, aber ich finde das... Also klar, er schafft da so eine Welt, die sehr amerikanisch ist, aber wenn ich jetzt so von hier drauf gucke, kommt die einem, finde ich, gar nicht so fremd vor, weil wir, glaube ich, ähnliche Gedankenwelten ja auch übernommen haben.
Was auffällt an der Textvorlage, sind die üppigen Regieanweisungen von Tennessee Williams. Benutzt ihr das auch, was die Atmosphäre, was Licht oder Kostüme betrifft?
Wir benutzen die nicht eins zu eins. Ich finde, da merkt man auch an diesen Sachen, die er beschreibt, das ist auch ein bisschen ein anderer Zeitgeschmack von damals. Vieles davon würde man heute eher als Kitsch wahrnehmen, auch wenn es nicht so, glaube ich, damals nicht war, weil das war sozusagen das revolutionär Neue, dass jemand die Psyche zum Bild macht. Aber ich fand das sehr hilfreich beim Proben, weil es einem manchmal auch Hinweise gibt, was sozusagen innen genau vorgeht. So. Und dafür fand ich diese Regieanweisungen oft ganz toll. Da hat er manchmal ganz bildhafte Beschreibungen, was er auch bildhaft meint, aber was eigentlich eher in den Figuren ist.
Das Stück spielt in New Orleans, der Hauptstadt des Jazz, also aus allen Kneipen rundherum tönt dann Blues. Wie erleben wir das auf der Bühne? Und auch dieses Häuschen, dieses arme Häuschen, Holzhäuschen in diesem relativ armen Viertel, in dem die beiden leben, also wie wird das auf der Bühne zu sehen sein?
Um beim armen Häuschen zu beginnen, das ist ja sozusagen der Spielort von fast allem. Wir haben da tatsächlich versucht, sozusagen einen subjektiven Raum zu bauen, der trotzdem ermöglicht, sehr real damit zu spielen. Und das ist sozusagen für die große Bühne eine extrem verengte Mini-Wohnung, die aber eigentlich wie eine Überhöhung ist, auch des Provisorischen. Also konkret gesagt besteht die aus Holzlatten und Baufolie und ist aber überhoch. Also es ist auch da auf eine Weise ein psychologischer Raum, einer, der einem nicht den wirklichen Schutz bietet, der eng ist, der es gibt das Badezimmer, das ist immer der Fluchtort ja, für Stella und Blanche. Das ist eigentlich so der einzige Raum, der ein bisschen geschützter ist, aber selbst da kann man, weil die Wand auch nur aus Baufolie ist, so ein bisschen reingucken. Also so, das ist ein fragiler Raum, der eben eigentlich Schutz suggeriert, aber keinen bietet. Und was die Musik angeht, wir haben da jetzt nicht drauf gesetzt, wie es Williams beschreibt, nämlich dass man immer diese Nebenkneipen da hört oder so, sondern das Außenrum, die Welt außenrum, da hat Biber Gulatz eine sehr eigene akustische Welt geschaffen, die eigentlich fast eher sowas wie Sümpfe assoziiert, also eigentlich eher so ein bisschen Everglades, wo man denkt, da ist es irgendwie heiß und dampft und man hört irgendwelche, man weiß gar nicht genau, Frösche oder so, also eher etwas Archaisches.
Am Ende ist das Stück offen, Blanche landet in der Psychiatrie, aber Williams unternimmt eigentlich keine moralische Wertung seiner Figuren. Also viele Widersprüche, die wir im Stück erleben, auch in den Figuren, werden überhaupt nicht aufgelöst. Stella und Stanley leben weiter zusammen und bekommen dann eben ihren Sohn. Was gibt Williams den Zuschauern damit auf den Weg? Der fordert sie da ja ganz schön. Ne?
Ja, also bei Williams ist es, so wie ich den Schluss verstehe, wie er ihn geschrieben hat, sozusagen eigentlich ein sehr ernüchterndes Ende. Da verschwindet Blanche in der Klinik und das Leben geht so weiter, wie es immer war. Also der letzte Satz bei ihm im Stück ist, dass die Männer da wieder Poker spielen. Wir haben das tatsächlich ein bisschen geändert, diesen Schluss. Also das ist, wenn man so will, ein etwas positiverer Schluss, weil wir sozusagen ein Bild dafür haben, dass Blanche etwas vielleicht bewirkt hat, so an Sensibilität der Menschen. Also es ist nicht so eindeutig, ich fände es auch schlimm, wenn das ein eindeutiges Ende wäre, aber es ist ein bisschen ein hoffnungsvollerer Schluss als bei Williams.
Endstation Sehnsucht von Tennessee Williams, zu sehen im Großen Haus am Theater Heilbronn. Regie Elias Perrig, Bühne Wolf Gutjahr, Kostüme Sarah Kittelmann und Musik Biber Gulatz. Nun hoffe ich, dass wir auch diesmal wieder mit der Hörbühne Ihre Vorfreude auf die Inszenierung wecken konnten. Oder vielleicht sind ja auch in der Nachbereitung noch einige neue Erkenntnisse drin. Wie auch immer, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Die nächste Folge wird sich dann um Science and Theater drehen. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.